ThyssenKrupp gehört zu den bekanntesten Industriekonzernen Deutschlands. Wer verstehen will, warum das Unternehmen tief in der Krise steckt, der muss auch einmal in den Süden von Essen fahren.
Hoch über dem Baldeneysee erhebt sich ein Bauwerk, das auf den ersten Blick eher an ein Schloss als an ein Wohnhaus erinnert. Die Villa Hügel, das größte Einfamilienhaus Deutschlands. 11.100 Quadratmeter mit 399 Zimmern, drumherum ein weitläufiger Park. Einst das Zuhause der mächtigsten industriellen Dynastie des Deutschen Reichs, der Familie Krupp. Doch die Villa Hügel ist mehr als nur ein Wohnhaus. Sie ist ein Symbol für die deutsche Industrialisierung, für Reichtum und Macht, aber auch für Verantwortung und Wandel.
Die Villa Hügel im noblen Essener Stadtteil Bredeney ist bis heute eines der imposantesten Gebäude im Ruhrgebiet. Hier oben, weit über dem Baldeneysee, starten wir mit Folge 3. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der Frage, wem gehört ThyssenKrupp eigentlich und wer steht hinter der Firma und was hat das alles mit der aktuellen Krise zu tun?
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 3.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich bin Wirtschaftsjournalist und arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Bei mir ist mein Kollege Ulf Meinke, der sich schon seit ganz vielen Jahren intensiv mit ThyssenKrupp beschäftigt. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Wir sitzen hier auch in Essen bei der WAZ. Die Villa Hügel ist hier in der Stadt und die hat Alfred Krupp Anfang der 1870er Jahre bauen lassen. Alfred Krupp ist sozusagen der große alte Mann von Krupp, aus dem dann später ThyssenKrupp entstanden ist. Der hat die Firma aber nicht gegründet. Er hatte ein ziemlich bewegtes Leben, denn sein Vater hatte die Krupp-Gussstahlfabrik gegründet und als einer der ersten in Deutschland überhaupt Stahl produziert.
Ja, Alfred Krupp war 14 Jahre alt, als sein Vater starb und er die Firma erbte. Und damals hatte Krupp nur ein paar Dutzend Mitarbeiter. Alfred war es dann, der die Firma ausbaute und zu einem der bedeutendsten Unternehmen der Kaiserzeit machte.
Reich geworden ist Krupp vor allem mit dem Ausbau der Eisenbahn und der Rüstungsproduktion. Also die Eisenbahn war damals ja quasi noch im Entstehen.
Ja, und die Eisenbahn, die sieht man auch irgendwie prägend bei Krupp. Er hat das nahtlose Eisenbahnrad erfunden, also eine ganz wichtige Sache der damaligen Zeit. Und die drei Ringe im ThyssenKrupp-Logo, die heute da noch sind, das sind die Eisenbahnräder. Die kommen also aus der Krupp-Tradition. Entworfen soll dieses Logo Alfred Krupp selbst haben. Und im Logo fusioniert jetzt ist dann noch der Thyssenbogen. Also 1999 sind die beiden Unternehmen ja eins geworden, Krupp und Thyssen. Und beide Traditionen bilden sich da ab in dem Logo.
Auch die Pläne für die Villa Hügel soll Alfred Krupp selbst gezeichnet haben, weil er Architekten irgendwie überflüssig fand. Warum muss man sich denn heute noch mit der Villa Hügel beschäftigen, wenn man über ThyssenKrupp spricht? Warum beginnen wir damit?
Ja, man versteht die Gegenwart, die Jetztzeit von ThyssenKrupp besser in der Kenntnis der Vergangenheit. Wenn man zurückschaut und schaut, was von der Vergangenheit ist heute noch da. Wenn man die Villa betritt, dann spürt man sofort, welche Macht und welcher Anspruch in dieser Kruppschen Tradition steckt. Die Villa Hügel, die ist ja eigentlich ein Wohnhaus, aber auch ein Repräsentationsort der industriellen Familie Krupp und als solche gebaut worden. Das war 1873 und da war diese Villa absolut modern.
Das ist also ein bisschen so ein Haus von so einem Superreichen gewesen, das man heute vielleicht eher von russischen Oligarchen kennt.
Genau, oder Elon Musk oder ähnliches, ja. Wobei der zelebriert ja, glaube ich, dass er durch die Hotels zieht. Aber so verstehe ich das. Da sollte man sofort sehen, hier ist ein ganz mächtiger und es sind auch viele mächtige, aber auch unheilvolle Menschen zum Hügel gepilgert, also nach Essen. Kaiser Wilhelm, Adolf Hitler, Erich Honecker, die waren alle da. Und der letzte Krupp-Alleineigentümer Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, der wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Hügelgelände festgenommen und als Kriegsverbrecher angeklagt. Man sieht, die Villa Hügel, die umweht immer so einen Hauch von Geschichte. In einem WAZ-Interview, das ich geführt habe mit Krupp-Stiftungsvorstand Volker Troche, da sagte er mir mal, die Villa Hügel, das sei, Zitat, Segen und Fluch zugleich.
Fluch? Warum?
Na, weil die Krupp-Historie sofort eine unglaubliche Fallhöhe erzeugt. So verstehe ich die Aussage von Volker Troche zumindest. Die Verantwortlichen der Krupp-Stiftung, die würden sich wohl manchmal wünschen, nicht diesen historischen Ballast mit sich rumzuschleppen.
Der Krupp-Stiftung gehört die Villa Hügel heute. Das müssen wir vielleicht einmal kurz erklären. Die Verwaltung sitzt da in einem Nebengebäude, nicht direkt in dem großen, sondern in einem Nachbargebäude.
Genau, das ist das ehemalige Gästehaus. Wenn man auf die Villa Hügel zufährt, da müsste man quasi vor links abbiegen und da ist dann jetzt der Sitz des Großaktionärs, der sehr einflussreich ist, im Konzern ThyssenKrupp. ThyssenKrupp ist ja ein Riesenkonglomerat, 100.000 Beschäftigte. Und diese Krupp-Stiftung, korrekt und lang, die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, dieser Stiftung gehören rund 21% der Aktien. Also so viel wie niemandem sonst.
Mhm. Erklär doch mal, Ulf, warum gibt es diese Stiftung eigentlich?
Die Stiftung ist das Vermächtnis von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach. Wir haben ihn ja eben erwähnt, er war der letzte persönliche Inhaber der Firma Krupp, und als Alfried 1967 gestorben ist, hat er sein Vermögen in diese Stiftung übertragen. Zum Start hatte die Stiftung noch 100% der Anteile am Unternehmen Krupp damals, und jetzt sind es noch knapp über 20% an ThyssenKrupp, also an dem fusionierten Unternehmen. Auch daran lässt sich schon so ein gewisser Abstieg ablesen.
Krupp hat dann ja nach der Gründung der Stiftung Berthold Beitz eingesetzt als Chef der Stiftung. Der ist dann gewissermaßen der starke Mann geworden, sowohl bei Krupp als auch in der Stiftung und auch in Deutschland. Er war über viele Jahrzehnte einer der einflussreichsten Manager Deutschlands.
Ganz richtig. Ein legendärer Satz von Alfried gegenüber Berthold Beitz war: Sie können handeln wie ein Eigentümer. Da spricht auch diese Familieneigentümertradition heraus. Diese Rolle zu handeln wie ein Eigentümer, die hat Berthold Beitz auch jahrzehntelang ausgefüllt. Beitz ist ja sehr alt geworden, nämlich 99 Jahre, und bis ins höchste Alter war er jedes Jahr auf den Hauptversammlungen von ThyssenKrupp, zuletzt noch im Jahr 2013. Am 30. Juli 2013 ist Beitz dann auf Sylt gestorben. Sylt war ja seine Lieblingsinsel dabei ganz, ganz oft, und auf den Tag genau 46 Jahre nach dem Tod von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach war das übrigens. Also es war exakt dieser Tag, 30. Juli und 1967. Und irgendwie haben viele Menschen gedacht, das ist wirklich ein bemerkenswerter Zufall oder was steckt dahinter.
Einige Wochen später war dann ja die Trauerfeier für Berthold Beitz. Ulf, ich glaube, du warst da auch dabei damals, ne?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich vom Balkon in der Villa Hügel zuhören konnte. Dann hat man quasi von oben auf die Trauergesellschaft draufgeschaut und konnte so ein bisschen Mäuschen spielen. Es war eine ganz prominente Zusammensetzung. Der Bundespräsident, der damalige Joachim Gauck, ist angereist, hat die Trauerrede gehalten. Auch der damalige Konzernchef Heinrich Hiesinger war da und hat geredet. Gauck hat Beitz dann als Jahrhundertmann gewürdigt.
Es war tatsächlich eigentlich, sollte Gauck zum Geburtstag, glaube ich, anreisen. Das wäre der 100. Geburtstag gewesen. An dem Tag war das. Beitz hatte in der Tat tatsächlich ein bewegtes Leben. Erzähl mal, was war denn das für ein Typ?
Ja, man nannte Beitz auch oft den Judenretter, weil er in seiner jungen Zeit als Manager während der Besatzung der Nazis in Borislav, also das ist heute in der Ukraine, nachweislich vielen Menschen das Leben gerettet hat. Juden, denen da wohl der sichere Tod gedroht hätte, wenn Beitz nicht mutig gehandelt hätte. Und bei der Trauerfeier hat auch der Holocaust-Überlebende Jurek Rothenberg davon erzählt. Und Gauck sagte damals, Beitz habe mit seinem Tun und mit seinem Dasein unser Land besser, schöner und menschlicher gemacht. Und er wünsche sich mehr Führungskräfte, die diesen Mut haben, dieses Verantwortungsbewusstsein, also kurzum mehr Beitz.
Ja, spannend. Beitz war also quasi zu Lebzeiten schon eine Legende, und die Stiftung hatte auch, glaube ich, wegen seiner Persönlichkeit extrem viel Einfluss im Konzern. Gleichzeitig muss man sagen, ist die Stiftung auch bis heute maximal abhängig vom Unternehmen. Wenn ThyssenKrupp nämlich kein Geld verdient, fehlt es der Stiftung auch irgendwie an Geld, um Projekte zu finanzieren.
Ja, man ist auf Gedeih und Verderb mit dem Unternehmen verbunden, als Stichwort. Der Vorstandssprecher der Stiftung, Volker Troche, der war mal bei mir im Frühjahr 2022, haben wir gesprochen, auch einen Podcast für die WAZ aufgezeichnet, und da sagte Troche mit Blick auf die Dividende: Nur auf dieser Basis können wir existieren. Also das ist halt anders gesagt existenziell wichtig für die Stiftung, dass sie Gewinnausschüttungen des Konzerns bekommt oder überhaupt Ausschüttungen, selbst wenn es keinen Gewinn gibt. Insofern ist klar, wenn der Konzern in der Krise steckt, steckt auch die Stiftung in der Krise.
Das ist auch der Grund, warum es bei ThyssenKrupp bis heute etwas gibt, was ein bisschen absurd aussieht, denn der Konzern hat in den vergangenen Jahren teilweise Milliardenverluste gemacht und trotzdem Dividende an seine Aktionäre ausgezahlt. Nur mal als Beispiel: im Geschäftsjahr 2023/24 standen da unterm Strich 1,4 Milliarden Euro Verlust. Und trotzdem hat der Konzern 93 Millionen an seine Anleger ausgeschüttet, 19,6 Millionen davon an die Krupp-Stiftung.
Richtig. Andererseits muss man schon auch sagen, die Idee der Stiftung ist erstmal faszinierend, denn die Idee ist ja Gemeinnützigkeit. Das Geld, das aus dem Industriekonzern kommt, was im Konzern erwirtschaftet wird, soll laut Satzung der Stiftung dann in Kunst und Kultur, Bildung und Wissenschaft fließen, auch in die Gesundheit und den Sport. Stichwort Gesundheit, die Stiftung betreibt ja auch das Krupp-Krankenhaus in Essen. Das alles gehört zu Alfried Krupps Vermächtnis. Und die Stiftung hat eigenen Angaben zufolge seit ihrer Gründung mehr als 680 Millionen Euro in die Hand genommen und für diese gemeinnützigen Zwecke gegeben.
Mhm. Wer bestimmt denn heute die Geschicke der Stiftung nach dem Tod von Beitz?
Mit dem Tod von Berthold Beitz im Jahr 2013 gab es einen riesigen Umbruch in der Stiftung und auch im Unternehmen. Beitz hatte ja eine herausragende Stellung. Er war in Personalunion Chef der beiden wichtigsten Stiftungsgremien, Kuratorium und Vorstand. Also diese Doppelfunktion, die gibt's heute nicht mehr, das ist abgeschafft. Das, was Beitz war, das machen jetzt zwei Menschen, nämlich Ursula Garter als Chefin des Stiftungskuratoriums und Volker Troche, der den Vorstand, also die Alltagsgeschäfte führt. Und Frau Garter wird so als Chefin fürs Gesamte der Stiftung wahrgenommen, tritt so nach außen auf und sie hat auch im Konzern die wichtigen Aufgaben übernommen.
Mhm. Garter ist Mathematikerin und über viele Jahre Rektorin der Technischen Universität in Dortmund, inzwischen emeritiert. Warum wurde sie gerade als Nachfolgerin von Beitz ausgewählt?
Ja, im Kuratorium musste man sich erstmal sortieren und Beitz hatte alles überstrahlt zur damaligen Zeit und die Macht wurde quasi dann neu verteilt. Das lief sehr hinter verschlossenen Türen. Das Kuratorium tagt im Verborgenen.
Also so genau weiß man es gar nicht.
So genau weiß man es nicht, weil das Kuratorium auch nicht nach außen so auftritt. Also es ist nicht so, dass nach Sitzung des Kuratoriums Menschen an die Öffentlichkeit gehen und dann mal Tacheles reden. Wir können uns manches vielleicht erschließen. Zur damaligen Zeit war im Kuratorium Hannelore Kraft, die damalige Ministerpräsidentin, SPD-Politikerin, als Mitglied, der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen auch. Der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums war damals ein schon 90-jähriger Astrophysiker, Reimer Lüst. Und auch die Tochter von Berthold Beitz, Susanne Hähnle, war in dem Gremium. Also es war da gar nicht so ganz einfach zu gucken, wen pickt man da raus und wer soll nach Beitz die starke Figur sein.
Aber vermutlich hat Hannelore Kraft dort eine wesentliche Rolle gespielt beim Küren dieser Personalie.
Ich würde schwer davon ausgehen, dass das so gewesen ist. Sie war ja als Ministerpräsidentin qua Amt mit einer ja hervorgehobenen Rolle und die Frauen kannten sich. Sie wird mit Sicherheit ein gewichtiges Wort mitgeredet haben.
Heute ist Ursula Garter als Stiftungschefin eigentlich die mächtigste Frau im Hintergrund von ThyssenKrupp. Wenn sie sich äußert, das tut sie ja ab und an mal, hat das richtig Gewicht im Konzern. Du kennst Ursula Garter schon relativ lange. Kannst du ein bisschen erzählen? Wie ist die so?
Sie ist schon eine sehr spannende Frau, hochintelligent, hat ein sehr gutes Gedächtnis. In Gesprächen, die ich mit ihr geführt habe, kann sie oft noch akribisch genau auf bestimmte Entscheidungen von vor vielen Jahren verweisen. Sie hat so einen Hang zum Perfektionismus nach meiner Wahrnehmung. Sie will immer perfekt vorbereitet sein. Das heißt ja immer, die Stiftung überlässt doch nichts dem Zufall, Herr Meinke. Mhm. Es soll sehr geplant sein, sehr strategisch vorgegangen sein. Das macht sie vielleicht auch manchmal so ein bisschen unlocker. Und ich habe auch den Eindruck, so die ganz große Bühne ist jetzt nicht so ihr Ding, erstmal vom Natürlichen her, dass sie sagt, so ich rocke jetzt eine Bühne und mache das, weil mir das so gut gefällt. Aber sie ist eine Strategin und sehr machtbewusst.
Wie frei kann Ursula Garter entscheiden? Gibt es da noch Kräfte, die hinter ihr die Fäden ziehen?
Sie muss sich sicherlich immer mit dem Kuratorium abstimmen oder über das Kuratorium absichern. Ich habe ja gesagt, die Kuratoriumsmitglieder sprechen selten in der Öffentlichkeit, aber ja, ich hoffe doch mal für die Stiftung, dass die auch dann offen sprechen, wenn es da zu den Gremiensitzungen kommt. Ich finde es fast ein bisschen bedauerlich, dass da so wenig auch die Mitglieder des Kuratoriums in Erscheinung treten.
Die sind ja durchaus prominent, ne? Absolut. Also ich glaube, Armin Laschet, ehemaliger Kanzlerkandidat, ehemaliger NRW-Ministerpräsident, Bernd Pischetsrieder, der mal VW- und BMW-Chef war, sind da durchaus vertreten.
Richtig. Wir wissen nur leider in aller Regel nicht, wann die sich treffen. Ich bin mal, irgendwann gab es mal eine Krisensitzung. Dann habe ich einen Tipp bekommen, das Kuratorium trifft sich. Und dann bin ich einfach mal dahin gegangen, habe ein Ticket gezogen am Eingang des Geländes der Villa Hügel und stand dann da vor der Tür. Da war das Erstaunen groß. Volker Troch hat mich noch auf eine Cola eingeladen, aber eigentlich war der erstmal sauer, dass ich da stand als Journalist und davon erfahren habe. Also das ist, eigentlich möchte man das nicht, dass wir da sind.
Also die sprechen eigentlich gar nicht nach außen. Und wenn jemand spricht, dann spricht Ursula Garter, das aber auch nur sehr selten. Wir haben jetzt viel über die Krise von ThyssenKrupp in den letzten Folgen gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, kann das gerne nachhören. Was ist eigentlich der Kurs der Stiftung jetzt gerade aktuell? Wen unterstützen die? Was ist der große Plan?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr schnell deutlich geworden, dass die Stiftung den Kurs von Lopez unterstützt. Also von Miguel Lopez, dem ThyssenKrupp-Vorstandsvorsitzenden, der das Unternehmen umbauen will, der es auf Gewinn trimmen will und der es auch ein Stück weit auseinandernehmen will, das Unternehmen. Denn schon am 26. April 2024, ich habe da nochmal nachgeschlagen, da hat sofort die Stiftung Stellung bezogen und signalisiert Rückendeckung für Lopez. Sie habe, Zitat, großes Vertrauen in den Vorstand um Lopez, hat sie damals in der Mitteilung erklärt. Also man hat jetzt nicht eine Pressekonferenz gemacht oder irgendwelche Fernsehstatements abgegeben, sondern das wird dann oft einfach über eine Mitteilung gemacht.
Das war der Tag, frage ich nochmal, das war der Tag, wo ThyssenKrupp erklärt hat, sie wollen die Stahlsparte an den tschechischen Geschäftsmann Daniel Kretinsky verkaufen.
Ganz genau, ein ganz wichtiger Wendepunkt, wenn denn das alles so umgesetzt wird. Kretinsky hat ja auch schon jetzt 20% gekauft, aber da ist sozusagen die Katze aus dem Sack gekommen. Kretinsky soll einsteigen und obwohl das eine große Sache ist und auch mit viel Skepsis auch von Seiten der Arbeitnehmer versehen ist, hat die Stiftung sofort glasklar gemacht, wir finden den Plan gut, wir unterstützen diesen Plan, den Lopez hat, weil sie sagt, die Stiftung, wir möchten, dass wieder Gewinn abgeworfen wird. Also das wird dann höflich formuliert in ThyssenKrupp müsste wieder, Zitat, wettbewerbs- und dividendenfähig werden.
Anfang des Jahres hast du für die WAZ ein Interview mit Friedrich von Bohlen und Halbach geführt. Das ist ein Unternehmer aus Heidelberg, aber wir haben den Namen eben schon gehört und deswegen ist er relevant. Ein Enkel der einstigen Krupp-Eigentümerin Bertha Krupp und Neffe des letzten Alleininhabers von Krupp, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Das Verhältnis der ehemaligen Eigentümerfamilie zur Stiftung, die ihren Namen trägt, war nicht immer ganz konfliktfrei, kann man vorsichtig sagen. Bertolt Beitz hat die Familie relativ bewusst, glaube ich, auch rausgehalten. Wie blickt Friedrich von Bohlen und Halbach heute auf den Kurs? Also auch darauf, dass die Stiftung den harten Reformkurs von Miguel Lopez stützt?
Mein Eindruck war, dass es den Nachfahren wehgetan hat, dass sie so außen vor waren. Jetzt sind die heutigen tonangebenden Menschen aus der Stiftung auf die Nachfahren zugegangen. Und das hat sofort einen Effekt, dass man mehr Verständnis auch zeigt für die Belange der Stiftung und für die Interessen der Stiftung und nicht so sehr noch immer wieder auch das Kritische bei Bertolt Beitz nach vorne trägt. Und insofern äußert sich Friedrich von Bohlen und Halbach, der jahrelang zu den schärfsten Kritikern der Krupp-Stiftung gehört hat, er äußert sich jetzt sehr viel zustimmender zum Kurs, auch zu diesem Reformkurs der Stiftung und auch zu dem veränderten Auftreten. Also man möchte ja moderner sein als Stiftung. Man hat viel verändert. Man hat versucht, den Hügel zu öffnen, da auch Popkonzerte zu machen beispielsweise. Also alles sozusagen mehr nach außen zu gehen und moderner zu sein, auch gerade Modernität auszustrahlen, was Friedrich von Bohlen sehr wichtig ist.
Witzigerweise war neulich die Hamburger Band Die Sterne da. Was hat dich bloß so ruiniert? In der Villa Hügel, auch irgendwie hübsch, oder?
Genau, da war übrigens auch Friedrich von Bohlen und Halbach und hat da zusammen mit den Menschen gefeiert. Das hat natürlich eine gewisse Ironie auch. Ich glaube, der Sterne-Sänger hat ja auch sich dazu geäußert, dass es ja auch ganz amüsant ist, dass quasi ein kapitalistisches Organ, sage ich mal, wie eine Stiftung gerade solche Konzerte macht. Ne? Also erstmal, die Stiftung muss Geld verdienen oder es muss Geld über die Dividende reinkommen, sonst kann man den Gemeinwohlgedanken auch nicht leben. Das ist ja dieser Zwiespalt, mit dem die Stiftung umgehen muss.
Wir haben jetzt viel über die Stiftung geredet, auch über ihren Einfluss. Wir haben aber auch schon gesagt, die Stiftung hat eigentlich nur 20% der Anteile an ThyssenKrupp. Wem gehören eigentlich die restlichen 80%?
Ja, das ist breit gestreut, wie das bei vielen Konzernen so ist, aber es gibt keinen weiteren tonangebenden Akteur. Also das gab es mal in der Vergangenheit, dass tonangebende weitere Akteure da sind, aber im Moment sind es die klassischen Fondsgesellschaften, aber auch viele Kleinaktionäre. Hier ist noch eine Investmentfirma namens Harris im Moment mit um die 5% vertreten, aber niemand ja führt das Wort. Der große Machtfaktor ist nach meinem Eindruck im Moment die Stiftung.
Das war früher ja mal anders, ne? Also da haben die Fonds, die durchaus Anteile an ThyssenKrupp haben, sich deutlich pointierter und deutlich geäußert und deutlich mehr eingemischt.
Ja, die haben richtig Wirbel gemacht während der Hiesinger-Ära. Also wir erinnern uns, der damalige Konzernchef Heinrich Hiesinger, der hatte mal einen berüchtigten Investor am Bein, nämlich den Investmentfonds Elliott. Dahinter steht der Milliardär Paul Singer. Und ja, die haben Hiesinger regelrecht unter Druck gesetzt. Es wurde da die Info gestreut, dass Elliott Aktien gekauft hat von ThyssenKrupp und darauf hinwirken will, Hiesinger abzusetzen. Und man muss dazu wissen, zu dem damaligen Zeitpunkt war schon der schwedische Finanzinvestor Cevian drin mit 18%, also die Stiftung knapp über 20, also ein echter.
Die hätten zusammen Player. Eine Menge Macht gehabt.
Ja, die hätten eine Menge Macht gehabt und auch insbesondere, wenn man jetzt dann wiederum die Stiftung eher als gemäßigt nimmt, hätten dann sozusagen diese aggressiven Investoren auch die Stiftung, wenn sie vielleicht ausgleichend hätte tätig werden wollen, auch in die Enge drängen können. Also da war richtig Rabatz.
Ja, spannend fand ich, als ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe, dass so mit umstrittenen Investoren, das war nicht das erste Mal, damit hat ThyssenKrupp und Krupp auch durchaus schon Erfahrung. Ne?
Richtig. Auch ja in der Entwicklung des Faktors Umstrittenheit. Also ich sage das so, weil es um den Iran geht. Den hat Beitz Mitte der 1970er Jahre mal mit ins Unternehmen geholt und damit viele überrascht. Plötzlich war der Iran Großaktionär. Der Spiegel schrieb damals, nicht einmal Kanzler Schmidt war eingeweiht, als Krupp-Aufsichtsrat Bertolt Beitz die gut 25% der Firmenholding an den Schah von Persien verkaufte. Also es war die Zeit des Schahs von Persien, also noch nicht das Mullah-Regime, wie es dann später die Macht übernahm im Iran. Und weil dann auch der Iran sozusagen ein anderes Land war, war dann plötzlich für ThyssenKrupp diese Beteiligung ein Problem, weil die Amerikaner Druck gemacht haben und ThyssenKrupp unter diesem Druck dann darauf gedrungen hat, dass der Iran wieder aussteigt.
Ja, die schwierige Partnersuche, die es immer wieder gibt bei ThyssenKrupp. Wir haben ja auch schon über Daniel Kretinsky, den jetzigen Partner, gesprochen. Gibt es da eigentlich Parallelen?
Ja, ist so ein bisschen immer die Frage, wo kommt das Geld her und wer soll gemeinsame Sache machen mit ThyssenKrupp? Und das ist dann auch immer ein Stück weit eine politische Frage. Die ehemalige ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz, die hatte während ihrer Amtszeit sondiert, Bündnisse im arabischen Raum zu schließen. Also es erinnert dann ein bisschen mehr an Iran, aber hier wäre es dann eher um Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi oder ähnliches gewesen. Auch da dieses Kalkül, wie bekommen wir Geld und wie bekommen wir Menschen auch mit Zugang auf Energieressourcen in Partnerschaft mit ThyssenKrupp. Und das war eine Idee von Merz für die Stahlsparte. Und das erinnert wiederum sehr stark auch an Daniel Kretinsky und die Idee, dass man da jetzt ein Stahlgemeinschaftsunternehmen schmiedet.
Über den sprechen wir gleich nochmal ausführlicher. Wir wollen vorher oder müssen vorher noch einen weiteren einflussreichen Akteur bei ThyssenKrupp besprechen, der in diesem Podcast jetzt auch schon an diversen Stellen immer wieder vorkam. Das ist Siegfried Russwurm, der Chef des Aufsichtsrats. Was kannst du über den sagen?
Ja, auch ein sehr einflussreicher Mann in der deutschen Industrie insgesamt, weil er war quasi der Cheflobbyist der deutschen Industrie 4 Jahre lang als Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, kurz BDI. Diesen Posten hat er erst 2025 abgegeben. Das Amt des ThyssenKrupp-Aufsichtsratsvorsitzenden hat Siegfried Russwurm weiterhin. Diese Doppelrolle ist schon sehr spannend. Also man sieht da auch, dass da durchaus ein Schwergewicht die Macht im Hintergrund ist. Und er ist natürlich dann auch zur Absicherung von Miguel Lopez ein ganz wichtiger Faktor. Wenn Russwurm nicht mehr das Vertrauen in Lopez hätte, dann könnte sich Lopez nicht halten. Ganz interessant ist, dass Russwurm auch ein Siemensianer ist, also ein Mann geprägt durch den Siemens-Konzern. Und auch das hat so eine gewisse Tradition bei ThyssenKrupp, denn auch Gerhard Kromme, der viele Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender bei ThyssenKrupp war, war auch Siemens-Chefkontrolleur zu der damaligen Zeit, also hatte beide Konzerne ja unter seiner Kontrolle, darf man schon sagen.
das ist gar nicht so unlogisch, wie es klingt, weil Siemens und ThyssenKrupp haben eigentlich gewisse Ähnlichkeiten, oder nicht?
Ja, auch insbesondere im Managementstil und in den Strategien, wie man sie jetzt auch versucht umzusetzen. Nebenbei gesagt, Miguel Lopez ist auch ein Siemensianer, das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig. Und diese Managementansätze, die stellen vor allem die Frage, wie gehe ich mit so einem klassischen Mischkonzern deutscher Prägung um?
Also man, Mischkonzern heißt, ja, die eigentlich alles Mögliche bauen. Ja. Wir haben es bei ThyssenKrupp schon gehört, vom U-Boot über den Stahl bis zu Komponenten für Windkraftanlagen.
Genau, anderes Synonym das Konglomerat. Und was macht man mit so einem Konstrukt, wie es über Jahrzehnte prägend war in der deutschen Wirtschaft? Komplexe Veranstaltungen, die so an der Börse immer wieder skeptisch beäugt werden, weil es immer komplexer wird und keiner kann vielleicht alles, man hat nicht immer den Gesamtüberblick. Die Idee des Mischkonzerns war ja, mal läuft es da besser, mal läuft es da schlechter und es gleicht sich am Ende irgendwie aus. Aber die Börse hat ja immer gerne Wachstumsstories in eine Richtung und man möchte dann wissen, ich investiere hier in Stahl oder ich investiere hier in U-Boote oder in Wasserstoff und nicht dieses Mischmasch. Damit können Anleger oft nicht viel anfangen. Und deshalb ist man auf die Idee gekommen, diese Unternehmen auseinanderzunehmen. Man kann dann vielleicht auch sagen, ist so eine Zerschlagung light. Ne? Bei ThyssenKrupp wird ja immer wieder diskutiert, gibt es da eine Zerschlagung? Bei Siemens gab es diese Diskussion auch. Und hier sind die Ideen dann bei Siemens und ThyssenKrupp ähnlich, nämlich zu sagen, abspalten, aufteilen, für die Einzelteile Investoren suchen. Bei ThyssenKrupp ist die Idee, was macht man mit den Einzelbereichen? Beispielsweise, man nimmt die Marine als eigenständiges Unternehmen, man nimmt den Stahl als eigenständiges Unternehmen, man nimmt die Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion als eigenständiges Unternehmen und geht damit dann als Einzelunternehmen in die Zukunft.
So ähnlich, wie man es bei Siemens schon gemacht hat.
So hat man es bei Siemens gemacht und durchaus auch starke Einzelunternehmen für die Börse damit geformt, ja.
Ja, wir haben das Vorbild Siemens schon gehört. Das ist im Prinzip die Idee, die jetzt auch ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez haben. Der Stahl schwächelt, belastet das Gesamtunternehmen. Jetzt will er das Stahlgeschäft ausgliedern.
Genau, er hat ja schon 20% am Stahl gekauft. Der tschechische Milliardär Daniel Křetínský. Das ist schon eine ganz große Veränderung, dass man in der Stahlsparte so einen wichtigen Miteigentümer hat. Aber perspektivisch,
und, genau, will, perspektivisch er noch mehr, ne? Will er noch mehr, ne? Ja. Sogar 50% der Stahlsparte. Was ich jetzt eine spannende Frage finde, Ulf, warum sieht Křetínský für den deutschen Stahl eine Zukunft, die andere Investoren nicht sehen?
Das ist wirklich eine Schlüsselfrage, weil man würde Křetínský gerne besser verstehen, um sein Kalkül abschätzen zu können. Er selbst äußert sich ja auch kaum öffentlich. Das offizielle Narrativ des Neuen Deutsch, ein Modewort, die Erzählung, warum machen wir das, ist, wir wollen eine Energiepartnerschaft.
Weil Křetínský ist schon in der Energiebranche anderswo.
Ganz genau und schon auch an einem ganz wichtigen Punkt beteiligt, auch direkt in Deutschland. Er hat mal das Geschäft des schwedischen Konzerns Vattenfall übernommen, das ostdeutsche Braunkohlengeschäft in der Lausitz. Das sind ganz große Bereiche, da gehören Tagebaue dazu, da gehören Kraftwerke dazu. Das ist alles so ein bisschen vergleichbar mit dem Essener Energiekonzern RWE und seinem rheinischen Revier. Also das ist keine Kleinigkeit. Nur ist es natürlich der alte Braunkohlestrom und nicht eigentlich das, was ThyssenKrupp braucht, nämlich grüne Energie für grünen Stahl. Aber es ist klar, Energiekompetenz ist schon mal erstmal drin bei Křetínský.
Was könnte denn für Křetínský noch hinter dem Stahldeal stecken?
Na, er ist so ein Experte dafür, in die Krise gekommene Konzerne zu übernehmen und nochmal so auf Gewinn zu trimmen.
Das hat er unter anderem bei Metro gemacht aus Düsseldorf, ne?
Richtig. Er ist ja so eine Art Multiunternehmer, der in ganz unterschiedlichen Bereichen ist, also einfach immer so seine Chance nutzt. Er sieht, da steht was zum Verkauf und da gibt es eine Möglichkeit, irgendwo etwas ja mitzunehmen. Ein Insider bei ThyssenKrupp hat es mir mal so beschrieben, Křetínský schaut immer dort genau hin, wo jemand ein Unternehmen unbedingt loswerden will. Also so ein bisschen wie beim Privatleben, bei einer Scheidung, da muss ein Haus verkauft werden. Vielleicht gibt es eine Zwangsversteigerung und die Chance, da billig reinzugehen und solche Chancen nutzt eben Křetínský.
Dann stellt sich da ja die Anschlussfrage quasi, wie viel hat denn der wohl gezahlt? Also wie viel Geld zahlt jemand für Anteile an einem Unternehmen, was bekanntermaßen marode ist und wo auch, wir haben da schon viel drüber gesprochen, offenbar momentan kein funktionierendes Geschäftsmodell hintersteht.
Ja, er hat auf jeden Fall einen Vorzugspreis bekommen. Die Zahlen, die sind jetzt nicht veröffentlicht worden, sind am Ende sogar vielleicht auch nur ein Teil der ganzen Geschichte, weil vor allem die Frage ist, wie viel muss er denn noch reinstecken? Also wir erinnern uns daran, es gab auch mal eine Situation, da hat ein Unternehmer, Jürgen Großmann, für 2 Mark ein ganzes Stahlwerk gekauft. Das war einfach ein symbolischer Kaufpreis, weil man gedacht hätte, es ist eh zum Scheitern verurteilt. Also dieser Kaufpreis könnte fast schon symbolisch sein. Viel wichtiger wäre, dass klar ist, dass dann noch Geld investiert wird, weil das wird noch viel schwieriger, die Banken zu überzeugen, auch Kredite zu geben, selbst Eigenkapital mitzunehmen, weil die Geschichte in perspektivisch einfach so schwierig wird. Wenn man sagt, wir brauchen grünen Stahl, dann muss dieser gesamte Stahlstandort Duisburg mit auch den Weiterverarbeitungswerken umgebaut werden.
Das heißt, Kretinsky hat vermutlich oder wahrscheinlich nicht allzu viel gezahlt für seine Anteile, wird aber in den nächsten Jahren ordentlich investieren müssen. Wenn man jetzt die Diskussion der vergangenen Monate sich anschaut, über die wir ja schon viel gesprochen haben, fragt man sich natürlich unweigerlich, wie schaut denn der da drauf? Denn er hat ja ein Interesse, dass das Unternehmen investiert wird. Also im großen Streit zwischen dem Mutterunternehmen ThyssenKrupp und der Tochter ThyssenKrupp Steel müsste er eigentlich auf der Seite der Tochter stehen, weil sein Interesse ist ja, dass ThyssenKrupp der Stahlsparte vor der Abspaltung noch so viel Geld wie möglich mitgibt. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Du denkst da genau in die richtige Richtung, wie ich finde. Es sind ja ganz viele Punkte, die da relevant sind. Ein Aspekt sind die Pensionsverpflichtungen. ThyssenKrupp Steel hat ja zehntausende Betriebsrentner, die bedient werden müssen. Und die Frage, die sich da stellt, ist, wer zahlt da ja die Zeche, wer bedient das künftig? Und welche Kosten entstehen dann auch für die Sanierung perspektivisch? Abfindungen, Werksschließungen, das kostet ja zunächst einmal viel Geld, bis es dann Effekte bringt, die Kosten zu senken. Und eine große Frage ist, geht das überhaupt ohne den Staat? Ohne staatliche Unterstützung, in welcher Form auch immer, dürfte es ThyssenKrupp zumindest sehr schwer haben, die Stahlsparte von ThyssenKrupp.
Was glaubst du, wie schaut Kretinsky jetzt auf die kommenden Monate und die Konflikte, die es da offensichtlich oder wahrscheinlich geben wird in den kommenden Monaten?
Er hat auf jeden Fall erstmal eine sehr gute Verhandlungsposition. Angeblich kann er auch unbeschadet wieder aussteigen und ein Ausstieg von Kretinsky würde dann ja auch wie ein Scheitern von Lopez aussehen. Insofern, gerade in Bezug auf das jetzige ThyssenKrupp-Management, ja, sitzt er schon sehr am langen Hebel.
Lopez hat sich also gewissermaßen abhängig gemacht von Kretinsky. Wie schauen denn eigentlich die Arbeitnehmer, die andere Seite im Aufsichtsrat, auf Kretinsky?
Zunächst mal sagt die IG Metall sinngemäß, Milliardäre sind uns durchaus willkommen, grundsätzlich zumindest willkommen. Sie müssen ihr Geld dann aber auch wirklich in den Stahl stecken. Eine andere Gewerkschaft, die IG BCE, also die Chemie- und Energiegewerkschaft, die arbeitet mit Kretinsky ja schon seit Jahren konstruktiv im Energiesektor zusammen. Also insofern, hier taugt Kretinsky nicht wirklich als Feindbild. Er gilt so als kühler Rechner.
Gibt es denn auch kritischere Stimmen?
Ja, führende Arbeitnehmervertreter von ThyssenKrupp beklagen mir gegenüber regelmäßig die Intransparenz vor allem. Also er lässt sich so nicht so wirklich in die Karten schauen im Zusammenhang mit dem Stahldeal. Bei der Aufsichtsratssitzung, die zum Abgang der Stahlführung rund um Sigmar Gabriel, den ehemaligen Vizekanzler und den damaligen Stahlchef Bernhard Osburg geführt hat, da war Kretinsky in Duisburg in der Hauptverwaltung vor Ort. Ne? Anders als Lopez, der sich nur digital hat zuschalten lassen. Also ich erinnere mich da noch, da stand ich vor der Tür und ein Stahlarbeiter hat mir ganz stolz ein Selfie gezeigt auf seinem Handy, das er von sich mit Kretinsky gemacht hat, als Kretinsky da locker flockig nach der Sitzung durch die Tür kam.
Fassen wir mal zusammen, was wir heute besprochen haben. Wir haben über die Familie Krupp, über die Krupp-Stiftung und deren Einfluss gesprochen, über Ursula Gatter, die Chefin der Krupp-Stiftung, und auch über Daniel Kretinsky, den hoffnungsvollen Investor, der vielleicht eine Zukunft für ThyssenKrupp Steel ermöglicht. Was haben wir denn zusammenfassend jetzt mitgenommen, also über ThyssenKrupp Steel und diese ganze Gemengelage dort, Ulf?
Na, vielleicht Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
Damit sind wir beim Thema für unsere nächste Folge, denn nachdem wir gesehen haben, wem ThyssenKrupp gehört, müssen wir uns dann noch einen ganz großen weiteren Machtfaktor anschauen, der die Sache dann noch komplizierter macht. Das ist die Gewerkschaft IG Metall, die irgendwie immer schon mal am Rand bei uns vorkam. Es gab legendäre Arbeitskämpfe bei ThyssenKrupp, bei den Stahlarbeitern, Und auch für die nächsten Monate haben die Arbeitnehmer schon angekündigt, dass es ungemütlich werden könnte. Wieso haben die Gewerkschaften eigentlich so viel Einfluss und wie wollen sie den aktuellen Konflikt nutzen? Darüber wollen wir beim nächsten Mal sprechen. Für heute bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder dort, wo Sie gerne Podcast hören, damit Sie auch künftig keine Folge verpassen.
Und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet, natürlich auch zu ThyssenKrupp von meinen Wirtschaftskollegen und mir, finden Sie auf watz.de/Wirtschaft. Und ich sage auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.